SWR 2 Zeitgenossen.
Alice Hasters, Sie sind Journalistin, Buchautorin und Podcasterin und sitzen als schwarze Frau in unglaublich vielen Talkshows, in Rundfunk und Fernsehen und auch auf öffentlichen Podien. Noch vor wenigen Jahren habe ich Sie in der Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München das erste Mal getroffen. Damals haben Sie eine Reportage über einen Halloween-Laden gemacht. Das war übrigens, wie ich fand, die beste Reportage, die in dieser Klasse entstanden ist. Wie fühlt sich das an, so schnell so berühmt geworden zu sein?
Erstmal vielen Dank für das Reportagenkompliment. Ja, ich glaube, ich verarbeite es noch, weil es dann doch schon relativ viel verändert. Vor allen Dingen, ich meine, wer kalkuliert wirklich berühmt zu werden? Aber ich hatte schon das Gefühl, dass es mich sehr unerwartet getroffen hat. Ich meine, berühmt werden ist auch immer relativ, aber das richtige Bekanntwerden quasi erst ein halbes Jahr nach dem Erscheinen meines Buches erfolgt ist, im Sommer 2020, als die Black Lives Matter-Bewegung so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und das war ein Zeitpunkt, an dem ich dachte, ich wäre jetzt mehr oder weniger schon fertig mit diesem ganzen Buchthema und es würde jetzt wieder ruhiger werden.
Das Buch, das Sie jetzt erwähnt haben, das ist das Buch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Das ist 2019 im September erschienen. Darüber werden wir nachher auch noch sprechen. Ich will noch ein bisschen bei dieser Berühmtheit beziehungsweise bei diesem Bekanntsein bleiben. Sie sind 2020 vom Medium-Magazin zur Journalistin des Jahres in der Kategorie Kultur gewählt worden, mit der Begründung, keine Kollegin habe im Sommer 2020 und darüber hinaus die Debatte um Rassismus, Gesellschaft und kulturellen Wandel mehr geprägt als Alice Hasters. Welche Bedeutung hat der Journalismus für Sie? Warum haben Sie sich für diesen Beruf entschieden? Das finde ich ein bisschen überraschend, auch vor dem Hintergrund, dass Sie sich selbst als erstens nicht besonders schlagfertig und zweitens eher konfliktscheu charakterisieren.
Ich glaube, das, was mich reizt am Journalismus, ist tatsächlich das Geschichten herausfinden, das Fragen stellen und diese große Wahrheitssuche. Jetzt bin ich natürlich in einem Feld, wo man eigentlich sehr viel debattiert. Es geht sehr viel um Haltung und Meinung. Es geht auch in dem, wie sich das jetzt entwickelt hat, sehr viel um mich. Das habe ich gar nicht so fokussiert, als ich angefangen habe mit Journalismus. Ich will das gar nicht so romantisieren, aber es ist wirklich, ich wüsste nicht, was ich sonst machen sollte. Also es fühlt sich halt wirklich so an, als ob ich das sowieso machen würde. Also ich bin schon sehr, sehr glücklich mit diesem Beruf.
Dennoch hat es ja ein bisschen gedauert, bis Sie da hingekommen sind, wo Sie heute stehen. Sie haben nämlich ursprünglich Sport studiert, dann aber sehr schnell gemerkt, dass das nichts für Sie ist. Und nach dem Uniradio kam ein Praktikum in einer Kulturredaktion in Köln. Aber auch da haben Sie sich offenbar nicht richtig wohlgefühlt. Ich steckte irgendwo zwischen Identitätskrise und Hochstaplerinnen-Syndrom, sagen Sie über Ihre frühe Zeit im Journalismus. Wie ist das genau gemeint?
Das lag daran, dass ich mich erstmal finden musste. Ich glaube, Journalismus ist immer eine gewisse Selbstsuche. Wenn man junge Menschen sieht, die sich zum Journalisten ausbilden lassen, dann habe ich das Gefühl, dass sich auch ganz klare Fragen der Identität stellen. Also warum macht man diesen Beruf eigentlich? Und diese Fragen musste ich mir auch ein bisschen stellen. Ich dachte zuerst eben, ich werde vielleicht Kulturjournalistin, ich schreibe Rezensionen und tummle mich im Kulturbetrieb. Habe dann aber gemerkt, dass gesellschaftliche Fragestellungen mich sehr viel eher interessieren. Und all das muss man ja irgendwie rausfinden. Und dann muss man auch erst die Gelegenheit bekommen, das auch rauszufinden. Ich habe, bevor ich mich wirklich dafür entschieden habe, das wirklich professionell anzugehen mit dem Journalismus, Sport studiert, auch weil ich dachte, Journalismus, das kann ich nicht machen. Das ist nicht für mich. Ich hatte irgendwie mein Selbstbild oder das, was ich, meine Interessen und so weiter. Ich dachte irgendwie, so wie ich war, das habe ich im Journalismus nicht reflektiert gesehen. Und deshalb hat es ein bisschen gedauert, bis ich selber mich getraut habe, auch da reinzugehen. Und deshalb habe ich, glaube ich, als ich mit dem Abi fertig war, mich zuerst für Sport entschieden, obwohl ich weder Leistungssport gemacht habe, noch irgendwie wirklich verbandelt war mit einer Sportart. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich passe besser in diesen Bereich Sport. Da finde ich schon irgendwas für mich. Und im Nachhinein merke ich, das hat natürlich total viel mit Erwartungshaltungen zu tun, die auch an mich rangetragen wurden.
Also auch intellektuelle Ansprüche?
Mhm. Also ich glaube, irgendwo während der Schullaufbahn habe ich mir diesen Minderwertigkeitskomplex eingefangen, dass ich dachte, diese ganzen intellektuellen Aufgaben, Berufe, die könnte ich nicht machen. Ich bin da nicht schlau genug für. Das war eigentlich, was ich mir eingeredet habe.
Und hatte das was mit Ihrem Schwarzsein zu tun?
Definitiv, das glaube ich schon. Also das ist halt immer so schwer, da einen richtigen Punkt zu finden, wo das wirklich angefangen hat. Aber ich glaube, als schwarze Person und insbesondere als schwarze Frau hat man auf sehr vielen kleinen Ebenen, geht man durch den Alltag und bekommt Signale gesetzt, dass man an bestimmten Orten nicht erwünscht ist oder zumindest nicht mitgedacht wird, dass man da nicht erwartet wird. Und auch wenn es niemand offen ausspricht, also niemand würde ja sagen, nee, wir wollen hier keine schwarzen Menschen, wir wollen hier keine Frauen haben in Entscheidungspositionen, in der Redaktion irgendwo. Aber trotzdem wird es vermittelt durch ein gesellschaftliches Bild, durch die Repräsentation, die momentan vorhanden ist. Da ist einfach das Bild bei bestimmten Berufsbildern, auch im Journalismus, überwiegend weiß und dann oft auch männlich dominiert. Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun gehabt, dass ich mir das nicht zugetraut habe.
Aber es hatte offensichtlich auch was mit Blockaden in Ihnen selber zu tun, weil Sie haben auch gesagt, ich wollte Karriere machen, ich wollte Journalistin sein, ich wollte sein wie weiße Frauen. Also da stellt sich mir die Frage, wie haben Sie es geschafft, nicht wie weiße Frauen zu sein und dennoch Karriere zu machen?
Das war ein langer Weg. Also ich habe das Gefühl, in dieser ganzen Findung, wie ich zum Journalismus gekommen bin, habe ich fast nochmal wie eine Art Pubertät durchgemacht im Sinne der Selbstfindung. Ich musste erstmal überhaupt in diese Kulturredaktion kommen, um Vorbilder wie diese weißen Frauen, die ich da in dem Buch beschreibe, zu sehen und wie sie arbeiten und die zu bewundern, die überhaupt bewundern zu können und ihre Arbeit bewundern zu können und von ihnen lernen zu können. Und als ich diese Frauen dann gesehen habe, dachte ich, ich möchte das auch. Ich möchte auch so Fragen stellen und mir ausdenken, was man in den Sendungen thematisieren könnte. Und ich möchte auch diskutieren. Ich möchte dahin, ich möchte das machen, was die machen. Und ich dachte auch, um das machen zu können, vom ganzen Habitus und von der Perspektive muss ich auch mich angleichen. Also ich muss quasi mein Schwarzsein zurückfahren. Quasi so, es klingt so blöd, aber so unauffällig wie möglich machen.
Wie war denn das von Seiten Ihres Elternhauses? Also Sie sind Tochter einer schwarzen US-Amerikanerin, also einer Afroamerikanerin und eines weißen deutschen Vaters, haben zwei Schwestern, ältere Schwestern und sind in Köln-Nippes geboren und aufgewachsen. Also das war das Setting. Wie hat Ihre Familie Sie denn da supported oder wie hat die reagiert auf Ihre Zweifel?
Meine Eltern waren immer relativ zurückhaltend, wenn es darum ging, Erwartungen an mich zu stellen. Also die haben mir eigentlich relativ wenig Orientierung gegeben. Und das, was so viele Kinder eigentlich bemängeln, dass die Eltern so viel erwarten, das war bei mir genau umgekehrt. Ich dachte, meine Eltern geben mir zu viel Freiheit. Ich bin komplett orientierungslos. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin soll oder wer ich bin.
Naja, irgendwie war das ja dann wohl doch die richtige Strategie, weil Sie haben es ja geschafft. Sie haben ja Ihren Weg gefunden. Seit 2016 produzieren und publizieren Sie zusammen mit Ihrer Freundin und Kollegin Maxi den Podcast Feuer und Brot. Außerdem moderieren Sie seit September 2020 einen weiteren Podcast, und zwar 100 Stories mit Alice Hasters, der bei Deutschlandfunk Nova ausgestrahlt wird. Bevor Sie mit den Podcasts angefangen haben, haben Sie zunächst bei der Tagesschau und beim RBB gearbeitet, bei der Tagesschau in der Social-Media-Abteilung. Was haben Sie da für Erfahrungen mit Rassismus gemacht, an einer Stelle, wo Hate-Posts ja im Prinzip zum Alltag gehörten und gehören?
Ich glaube auch, dass meine Arbeit als Social-Media-Redakteurin bei der Tagesschau insbesondere mich ziemlich vorbereitet hat für das, was ich jetzt im Laufe des letzten Jahres erlebt habe. Und zwar muss man als Social-Media-Redakteurin besonders für so eine Marke wie Tagesschau ganz schön viel aushalten, wenn es um Hate Speech geht. Es gibt zwar Leute, die nochmal speziell die Kommentare betreuen, das sogenannte Community Management, aber als Redakteurin, die quasi die Inhalte produziert, muss man trotzdem immer auch ein Auge drauf haben. Und man muss auch wissen, ein bisschen mit einberechnen, welche Inhalte, welche Reaktionen hervorrufen würden, um das Community Management gegebenenfalls darauf vorzubereiten. Also ich habe viele Erkenntnisse eigentlich gehabt. Zum einen, dass Social Media und dass diese Kommunikation durch das Politisieren nochmal drehen von bestimmten nachrichtlichen Inhalten, die vermeintlich erstmal keine Wertung haben, dass sie durch Social Media aber natürlich ganz schnell zur Diskussionsgrundlage werden und dass die Rechten das ziemlich gut drauf hatten, das für sich zu instrumentalisieren. Also da muss es nicht unbedingt um Themen wie Migration oder Geflüchtete gehen, sondern auch jegliche andere Sachen. Also diese ganze Sache mit der Tafel zum Beispiel, daran erinnere ich mich noch, als es so politisiert wurde, wer bei der Tafel was zu essen bekommt und wer nicht. Und zu merken, wie getrieben man ist durch diese Kommentarfunktion, dass man auch immer wieder einen Schritt zurückgehen muss und sich daran erinnern muss, dass diese Kommentare, die vielleicht Hunderte oder Tausende sind, wirklich trotzdem nur ein Bruchteil der Gesellschaft sind und dass die meisten Menschen das nicht mitbekommen, was hier gerade passiert und dass das eben kein repräsentativer Spiegel der Gesellschaft ist, was man da vorfindet bei Social Media. Das waren zum Beispiel so Dinge, die ich während der Zeit als Social Media Redakteurin bei der Tagesschau gelernt habe.
Und haben diese Erfahrungen, dieses Lernen müssen ja auch das Bedürfnis bei Ihnen, ich will mich gegen Rassismus in Deutschland engagieren, verstärkt?
Ja, definitiv. Aber es war nicht nur das, es war, glaube ich, auch einfach die politische Lage und natürlich aber auch, während ich als Nachrichtenredakteurin gearbeitet habe, dass ich gemerkt habe, Nachrichten sind natürlich ein ganz wichtiger Pfeiler, wenn es darum geht, demokratische Prozesse irgendwie auch aufrechtzuerhalten und Nachrichten zu diskutieren. Aber ich gemerkt habe, mir fehlt ein bisschen die Einordnung in einen rassistischen Kontext, wenn es um die ganzen Themen, die Rechtsruck betroffen haben, ging. Also das war 2016, fing ich da an. 2017 war die Bundestagswahl. Und ich habe einfach gemerkt, da wurde noch sehr viel über Rechtspopulismus gesprochen und auch sehr viel darüber diskutiert, dass wir das zulassen müssen, dass es eine legitime Meinung ist und so weiter.
Ja, und die AfD dann eben in den Bundestag eingezogen ist, 2017.
Genau, also es wurde immer größer und dieses wirklich nicht kommentieren und nicht einordnen, was oftmals passierte, das hat mich frustriert. Und ich habe gedacht, da fehlt ein Wissen darüber, was Rassismus ist, wo er anfängt und diese ewige Abgrenzung zwischen alles, was nicht Rechtsextremismus ist, ist also kein Rassismus, dass diese Haltung wahnsinnig große blinde Flecken erzeugt hat. Und das hat mich dann auch definitiv auch motiviert, dieses Buch zu schreiben.
Also das war sozusagen die Politisierung, die da bei Ihnen stattgefunden hat. Dann habe ich aber auch gefunden, also habe ich in Ihrem Buch gefunden und auch in Interviews, dass Sie schon im Alltag, also in Ihrer Kindheit und Jugend, kleine rassistische Erfahrungen gemacht hätten. Also Mikroaggressionen nennen Sie das, wie Mückenstiche. Können Sie da mal ein oder zwei Beispiele nennen, wie diese Mückenstiche, ich zögere ein bisschen, den Begriff zu verwenden, also eher die Mikroaggressionen, rassistische Mikroaggressionen. Was für Erfahrungen waren das?
Ja, Mückenstiche, dieses Bild, das benutze ich, um zu veranschaulichen, dass das im Einzelnen ist es auszuhalten. Es ist zwar nervig, aber es macht einen jetzt nicht fertig. Aber wenn man ganz viele davon hat, dann macht das einen wahnsinnig und dann ist der Schmerz unerträglich. Und so ein bisschen so muss man sich Mikroaggressionen vorstellen, dass die im Einzelnen quasi kaum sichtbar sind oder nicht wirklich schlimm. Und deshalb ist es auch so schwer, den Punkt festzumachen, wann es einen dann wirklich zu viel ist oder wann es einen wirklich beeinflusst. Ich glaube, Mikroaggressionen begegnen allen Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, wirklich jeden Tag. Aber mir als schwarze Person begegneten Mikroaggressionen, rassistische Mikroaggressionen, als Kind zum Beispiel in Kinderbüchern. Also, dass da ganz explizit das N-Wort ausgeschrieben wurde oder dass man gemerkt hat, mit welchen Figuren soll ich mich da identifizieren. Aber auch die Kinderlieder, die man gesungen hat. Also man merkt schon sehr schnell als kleines schwarzes Mädchen, dass man anders gemacht wird, dass für einen eine andere Bezeichnung zutrifft und dass unter dieser Bezeichnung bestimmte Charaktereigenschaften einherlaufen. Wild, in Anführungsstrichen unzivilisiert, anders. Man wird quasi zum Gegenentwurf von dem, was Leute als weiß bezeichnen.
Und also schon ist, als kleines Mädchen haben Sie das?
Ja, also ich glaube, natürlich im Nachhinein kann man das viel besser reflektieren. Mhm. Aber ich glaube schon, dass mich das sehr beeinflusst hat, dass ich gemerkt habe, hier in dem, was ich machen kann, was mir zur Verfügung steht, das hat Grenzen. Zum Beispiel, ich habe total gerne als Kind auch auf Bühnen gestanden oder als Teenager wollte ich gerne irgendwelche Rollen spielen. Wir haben zum Beispiel Die Schöne und das Biest gespielt in der 6. Klasse, glaube ich, war das. Und mir war total klar, ich kann mich nicht auf Die Schöne bewerben. Das ist nicht meine Rolle. Das ist total klar, dass diese Rolle an ein weißes Mädchen geht, wahrscheinlich an ein blondes Mädchen. Und dann war es auch tatsächlich so, dass Maxi, die Person, mit der ich den
heute
Podcast mache,
Podcast.
Die hat die Schöne, ja, die hat Die Schöne gespielt und ich das Biest. Und ich mochte die Rolle auch, aber trotzdem sind das so kleine Dinge, wo ich schon wusste, diese Sachen, die sind nicht für mich. Damit bin ich nicht gemeint. Und irgendwie findet man das halt irgendwie raus und man schränkt sich dann auch automatisch ab einem gewissen Punkt. Und da sind wir ja wieder ein bisschen bei dieser Anfangsthematik, dass es ja auch irgendwann mal dann internalisiert ist. Dann versucht man gar nicht mehr an diese Grenzen zu gehen, sondern man hat sich da schon irgendwie drauf eingelassen und hat schon gemerkt, ja, bestimmte Räume sind nicht für mich gedacht und deshalb gehe ich da auch nicht hin, weil es ist zu anstrengend.
Ja, und Sie haben ja auch gesagt in vielen Interviews, dass Sie da dann auch als Kind und als Jugendliche zunächst mal noch das Gefühl hatten, so wild ist das doch gar nicht. Bin ich zu empfindlich oder so, ne?
Absolut, weil es ist ja so, niemand sagt einem, dass das, was mir da passiert oder diese Bilder, die ich da gesehen habe, oder ich bin in Köln aufgewachsen mit Karneval, wo Menschen in den 90ern auf jeden Fall noch sehr stark Blackfacing betrieben haben oder so, dass das irgendwie schlimm ist. Alle Leute versuchen einen sehr vehement zu versichern, dass das eben nicht schlimm ist und dass das alles vollkommen okay ist und dass das nichts mit Rassismus zu tun hat. Und als Kind glaubt man das auch. Auch wenn man irgendwie ein anderes Gefühl hat, denkt man so, ja, es wird wohl seine Richtigkeit haben. Und ich habe dann halt als Kind gelernt, das alles ist kein Grund zur Beschwerde. Wenn mich das nervt, dann muss ich das für mich behalten. Weil dann liegt es an mir, dann bin ich zu empfindlich.
Und mit Ihren Schwestern untereinander, haben Sie sich über diese Erfahrungen ausgetauscht?
Ja, wir haben uns ausgetauscht, aber natürlich auch auf eine vielleicht unreflektierte Art und Weise. Ich glaube, viele Sachen haben meine Schwestern und ich auch unbewusst jede für sich so ein bisschen ausgemacht und hatten auch unterschiedliche Strategien, damit umzugehen. Aber es gab auch mit meiner schwarzen Mutter und mit meinen schwarzen Schwestern gab es irgendwie so eine Selbstverständlichkeit, dass man über diese Dinge redet, aber genauso eine Selbstverständlichkeit, dass man nur untereinander darüber redet. Und wenn man nach draußen geht, wie so ein Geheimnis, was man so für sich bewahrt. Mhm. Also, und dann muss ich auch sagen, dass auch dazu kam, dass um gut darüber zu reden, um bestimmte Gedanken überhaupt formulieren zu können, braucht es Sprache und es braucht Begriffe. Und die haben mir total gefehlt. Die fehlen mir bis heute teilweise noch. Die leihe ich mir dann oft aus der englischen Terminologie. Aber um tatsächlich irgendwie erstmal zu begreifen, was das eigentlich ist, was einen stört oder was irgendwie merkwürdig ist, braucht es eben auch ein gewisses Wissen, was man sich auch erstmal aneignen muss.
Also war das noch nicht als Jugendliche, also als 12-, 13-, 14-Jährige, dass sie irgendwann gemerkt haben, jetzt ist es wirklich endgültig genug mit diesen Mückenstichen, jetzt will ich mich wehren?
Ich will das mal ein bisschen vergleichen mit Sexismus, weil ich glaube, dann wird das vielleicht ein bisschen anschaulicher. Ich glaube, wenn man älter wird, wenn man von Sexismus betroffen ist, als Frau zum Beispiel, dass man merkt, man guckt irgendwie auf seine Jugend zurück und merkt, das und das hat man irgendwie in Kauf genommen, diese und diese Sprüche. Die haben einen damals auch schon gestört, aber man hatte da irgendwie einen anderen Umgang mit. Und man hat das irgendwie nicht so richtig reflektieren können, weil man auch jung war und weil das Umfeld einem das auch irgendwie nicht gesagt hat oder nicht signalisiert hat, dass das irgendwie nicht okay ist, aber gestört hat es einen trotzdem. Und so ein bisschen ist das mit Rassismus auch. Also ich kann nicht sagen, dass ich als Jugendliche überhaupt kein Bewusstsein für Rassismus hatte. Aber es wäre auch gelungen zu sagen, ich hatte eine ausgeprägte Haltung und Wissen über Rassismus. Das hatte ich auch nicht. Es war irgendwie so ein bisschen was dazwischen. Ich glaube, das geht ganz vielen Jugendlichen so. Und ich würde auch echt dabei bleiben, dass sich das sehr viel wahrscheinlicher ändert, wenn man dazu liest, wenn man Geschichten dazu hört, die das für einen einordnen. Und auf diese Geschichten musste ich erstmal stoßen. Das hat ein bisschen gedauert.
Und heute, also wie definieren Sie hier und heute Rassismus?
Rassismus ist, wenn man eine rassifizierte ethnische, religiöse Gruppe als unterlegen oder überlegen betrachtet. Das ist, sage ich mal, die sehr theoretische Definition von Rassismus. Aber auf die Realität, auf die Gesellschaft übertragen, merkt man, dass diese Definition halt über hunderte Jahre in eine Richtung sehr viel stärker gewirkt hat. Und zwar in die Richtung, dass Weiß ganz oben ist und dann werden die rassifizierten Gruppen hierarchisiert und Schwarz ist unten. Und diese Haltung hat die Welt über hunderte Jahre geprägt. Und das muss man in diesem Rassismusbegriff mit reinrechnen, dass quasi die Auswirkungen von antischwarzem Rassismus strukturell wirken und die Welt, wie sie heute ist, geprägt haben. So geprägt haben, dass Länder, wo überwiegend schwarze Menschen leben, ärmer sind als Länder, wo überwiegend weiße Menschen leben. Das hat alles eine Geschichte und alles auch einen Ursprung. Und ich glaube, deshalb halte ich nicht viel davon, zu versuchen, gleichzuziehen. Also wenn weiße Menschen sagen, ja, bei mir passieren auch Mikroaggressionen. Leute begegnen mir auch unfreundlich, wenn sie wissen, dass ich deutsch bin oder so. Das sind Erfahrungen, die ich gar nicht negieren möchte. Das stimmt, dass das passiert. Aber sie sind halt nicht in diesen strukturellen Kontext zu setzen. Also ich nenne das in meinem Buch die Echokammer, für die in diesen Mikroaggressionen Widerhalt, die gibt es quasi nicht. Da ist keine Historie von Kolonialismus hinter. Das ist nämlich das Ding, warum Mikroaggressionen bei mir als schwarze Frau teilweise so viel mehr Spuren hinterlassen. Natürlich, wenn es nie so gewesen wäre, dass weiße Menschen, schwarze Menschen zum Beispiel in Zoos ausgestellt hätten bei sogenannten Völkerschauen, dann würde ich natürlich diese Geste, wenn mir Leute ungefragt in die Haare fassen, dann hätte das natürlich einen anderen Kontext, eine andere Geschichte. Dann würde ich das vielleicht auch nicht so groß als diskriminierend betrachten. Aber diese Geschichte halt eben in diesen Handlungen wieder. Und das muss man leider mit einberechnen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was viele Menschen natürlich, wenn sie anfangen, sich mit Rassismus zu beschäftigen, insbesondere mit Alltagsrassismus, das, was so schwer ist zu verstehen.
Noch zwei Gedanken sind mir jetzt im Kopf. Zunächst mal die Abgrenzung zwischen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Also Juden und Jüdinnen in Deutschland oder eine Muslima oder ein Muslim in Deutschland, können die Ihrer Meinung nach rassistische Erfahrungen machen oder gehört das für Sie in die Kategorie fremdenfeindliche Erfahrungen?
Nee, das ist auf jeden Fall keine Fremdenfeindlichkeit. Ich glaube, Fremdenfeindlichkeit definiert sich tatsächlich durch ein Fremdsein. Und dann ist halt die Frage, woher kommt dieses Fremdsein? Ist das ein tatsächliches Fremdsein oder ist das ein imaginiertes Fremdsein? Und ich finde, wenn es eine Fremdmachung ist, dann sind wir schnell bei Rassismus. Wenn es jetzt um Juden und Jüdinnen oder MuslimInnen geht, dann würde ich sagen, die erleben Antisemitismus oder antimuslimischen Rassismus. Das ist eine Art von Diskriminierung, die aufgrund von Religion erfolgt und nicht aufgrund von Rassifizierung, also wie sie in dieser Tradition der Leute steht, die quasi die ZoologInnen von früher oder Zoologen von früher, die quasi tatsächlich die Menschen in tatsächliche Menschenrassen aufgeteilt haben. Das hat nochmal eine andere Historie, aber man findet quasi, sag ich mal, die Rassifizierung als Jude und Jüdin oder als Muslim, natürlich auch in alten Büchern, aber ich glaube nicht in dem gleichen Kontext, wie man schwarze Menschen oder asiatische Menschen oder indigene amerikanische Menschen findet. Also das sind so zwei Parallelentwicklungen. Mhm.
Und der zweite Gedanke, den ich habe, also Sie hatten das vorhin schon mal erwähnt, die Reaktionen von Weißen darauf, wenn ihnen vorgeworfen wird, rassistisches Verhalten an den Tag gelegt zu haben. In Ihrem Buch schreiben Sie dazu, Rassismus wird man nicht los, nur weil man behauptet, nicht rassistisch zu sein. Und Sie fordern weiße Menschen dazu auf, Rassismusvorwürfe auszuhalten, mehr Rückgrat zu haben. Ich habe es gelesen und gedacht, ja, das sagt sich so leicht, aber ich möchte auch nicht Rassistin genannt werden. Also ich bemühe mich, mich nicht so zu verhalten, aber ja.
Ja, ich möchte auch nicht Rassistin genannt werden. Das heißt ja aber trotzdem nicht, dass ich nicht rassistische Denkmuster habe oder Rassismus reproduziere. Also ich verstehe schon, das ist so ein bisschen das Missverständnis, was bei weißen Menschen oft ankommt, dass sie dadurch, dass sie von rassistischen Systemen am meisten profitieren, weil sie quasi als Norm gelten, weil ihnen bestimmte Dinge nicht einfach automatisch unterstellt werden, negative Stereotypisierung oder so weiter, dass das nicht heißt, dass nicht alle anderen auch rassistisch sein können. Also ich kann genauso auch rassistisch sein oder rassistisch denken, rassistisch handeln. Und ich finde das auch äußerst unangenehm und möchte das entlernen. Aber ich muss damit leben, dass dem so ist und dass ich da aktiv etwas tun muss, um dagegen zu arbeiten. Das heißt, das ist schmerzvoll und das ist anstrengend und das kollidiert absolut mit dem eigenen Selbstbild. Aber ich glaube, wir kommen überhaupt nicht weiter, wenn wir versuchen, da irgendwie die Schamgefühle der Menschen, die sich quasi mit Rassismus auseinandersetzen müssen, zu priorisieren. Ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Ich glaube, man muss da einfach quasi durch.
Aber nochmal auf den Punkt gebracht, was glauben Sie, warum reagieren weiße Menschen Ihrer Meinung nach so sensibel auf den Vorwurf, Rassist oder Rassistin zu sein oder rassistische Verhaltensweisen an den Tag zu legen?
Also ich glaube, das liegt halt einfach daran, dass man besonders hier im deutschen Kontext natürlich total gelernt hat, dass Rassismus, dass das etwas ist, was wir verbannen wollen aus unserer Gesellschaft und dass wir das eigentlich auch erfolgreich getan haben. Das ist ja eigentlich so ein bisschen die Erzählung von heute. Und wenn das Thema aber wieder auf den Tisch kommt, dann gerade im deutschen Kontext scheint es alte Wunden aufzureißen. Viele weiße Menschen haben das Gefühl, als ob ihnen die große Arbeit, sich von diesen rassistischen Systemen zu entfernen und sich da rauszuarbeiten, als ob das nicht gewürdigt würde. Also ich habe manchmal das Gefühl, das sind so bestimmte Gefühle, die da hochkommen. Und ich glaube, es ist ein unangenehmes Gefühl, dass man merkt, man hat eine Verantwortung für einen Umstand, den man selbst ja gar nicht verursacht hat, weil der hat sich ja über hunderte Jahre aufgebaut. Und deshalb fühlt man sich so ein bisschen ohnmächtig oder auch spürt man eine gewisse Ungerechtigkeit, hat aber dafür noch weniger Resilienz als die Menschen, die von Diskriminierung und in dem Kontext von Rassismus betroffen sind, die haben meistens da einfach schon eine höhere Resilienz, weil sie einfach gezwungenermaßen sich schon mit diesem Umstand auseinandersetzen mussten, dass es Rassismus gibt in dieser Welt und dass das bedeutet, dass die eigene Identität, das eigene Sein einen eingrenzt und dass die Perspektive, mit der man auf die Welt guckt, dass die nicht allgemeingültig ist. Das ist etwas, was ich als schwarze Person schon lange begriffen habe. Aber ich glaube, weiße Menschen mussten sich dieser Wahrheit ganz oft lange nicht stellen. Das heißt, sie machen eigentlich bestimmte Dinge durch. Dieses Gefühl, also wie schrecklich, also das, was Rassismus eigentlich macht, dass es einen wütend macht und dass man denkt, wie ungerecht und dass es einen eigentlich Grenzen aufzeigt, dass man einfach denkt, das will man nicht und das ist ungerecht. Und das war viel schöner, als wir noch nicht über Rassismus gesprochen haben, hatte ich irgendwie das Gefühl, da haben wir uns alle viel besser verstanden. Aber das ist natürlich eine Perspektive, die halt weiße Menschen gut haben können, weil die privilegierte Gruppe, die kann das immer haben. Ich glaube, es gibt auch viele Männer, die sagen, hey, irgendwie war das harmonischer, als das noch nicht so war mit dem Feminismus. Natürlich wird es unbequemer für die privilegierte Gruppe, wenn andere Menschen eine bestimmte Teilhabe oder eine Mitsprache anfordern, wenn es um gesellschaftliche Deutung geht oder wenn sie ihre Perspektive auch vertreten sehen wollen, besonders in Entscheidungsprozessen. Das ist natürlich für diejenigen, die dann Platz machen müssen oder zuhören müssen zum ersten Mal, natürlich irgendwie auf eine andere Art und Weise unbequem als für diejenigen, die das fordern.
SWR 2 Zeitgenossen, heute mit der Journalistin, Buchautorin und Podcasterin Alice Hasters. Frau Hasters, machen wir jetzt vielleicht nochmal einen Schritt zurück gewissermaßen in Ihrer Biografie, um dann zu Ihrem Verhältnis zu Amerika und der Bedeutung von Rassismus in den USA zu kommen. Wir haben ja schon kurz über Ihre Kindheit und Jugend als Tochter einer afroamerikanischen Mutter und eines weißen deutschen Vaters gesprochen. Dazu gehört auch, dass Sie im Alter von 16 Jahren in die USA gegangen sind, um dort ein Jahr an der Highschool in Philadelphia zu verbringen. Wie war das in Philadelphia, in Amerika, in der Highschool, da endlich ja auch nicht mehr die einzige oder eine der ganz wenigen Schwarzen zu sein?
Das war für mich eine ganz große Schlüsselerfahrung. Ich bin mit 16 nicht nur als Austauschschülerin dahin gegangen, so wie viele andere auch in dem Alter, sondern ich bin auch zu meiner Familie nach Philadelphia gegangen. Also es war keine Gastfamilie, es war meine tatsächliche Familie. Es war mein Onkel und später meine Cousinen. Und das heißt, ich hatte schon das Gefühl, ich lerne jetzt einen Teil kennen, der wirklich auch zu mir gehört. Es war, als ob mir ganz viele Dinge dann viel bewusster wurden, die mit mir zu tun hatten. Dass ich dachte, jetzt verstehe ich meine Mutter viel besser oder meine Großmutter viel besser. Jetzt verstehe ich, wo die herkommen und jetzt verstehe ich überhaupt, was das alles ist. Das war so das eine Gefühl. Das andere Gefühl, einfach nicht mehr so die sichtbare eine schwarze Person zu sein, hatte als erstes für mich so ein Gefühl der Erleichterung ausgelöst. Also das hat mich selber zuerst überrascht, dass ich das überhaupt hatte. Dass ich gemerkt habe, was mich da für ein Gefühl in Deutschland im Alltag begleitet, immer sichtbar zu sein, immer diese kleinen Blicke auf mir haften zu haben, wenn ich im öffentlichen Raum bin, dass das weggefallen ist in Philadelphia, als ich zum Beispiel in den Bus gestiegen bin und ich war eine von sehr vielen schwarzen Menschen, falle ich natürlich überhaupt nicht auf. Und dass mir das so aufgefallen ist und dass das einen Unterschied gemacht hat und wie automatisch dieser Umstand einen schon eine andere Perspektive auf einen selbst gibt und man sich schon viel mehr als Individuum fühlt, weil jetzt andere Attribute an einem selbst vielleicht wichtiger werden. Man muss jetzt was anderes benutzen, um mich zu beschreiben. Also das schwarze Mädchen, das hat dann in dem Moment natürlich nicht funktioniert. Man war dann die Person mit dem Pferdeschwanz oder mit dem blauen Rucksack oder keine Ahnung was. Und das machte schon einen großen Unterschied.
Und würden Sie sagen, das hat Ihr Selbstbewusstsein auch gestärkt?
Ja, es gab viel Gutes und auch Herausforderndes, weil ich natürlich genauso gemerkt habe, dass ich 16 Jahre in Deutschland gelebt habe und ich natürlich nicht so bin wie die anderen schwarzen Jugendlichen um mich rum, dass ich natürlich ganz anders sozialisiert bin. Das heißt, da musste ich auch erstmal mit umgehen, dieses Gefühl, auch nicht da die Zugehörigkeit zu finden, die ich mir so gewünscht hatte und die ich irgendwie immer so ein bisschen in den USA verortet hatte, dass ich merkte, ja, das trifft auch die USA, Schweizern in den USA trifft auch nicht hundertprozentig auf meine Identität zu. Aber was mein schwarzes Selbstbewusstsein angeht, war das ein unglaublich wichtiges Jahr. Ich glaube schon, dass da sich was ganz Starkes entwickelt hat, manifestiert hat, aus dem ich heute noch total ziehe.
Stimmt es, dass Sie zwei Pässe haben, den deutschen und den amerikanischen?
Das stimmt.
Was würden Sie sagen, wie sehr Amerika, also die USA, Teil Ihrer Identität sind? Identität hatten Sie jetzt öfter auch erwähnt.
Ich würde sagen, es ist ein angemessener Teil meiner Identität. Ich sehe auf jeden Fall, dass ich, auch wenn ich hier in Deutschland geboren und aufgewachsen bin und nur alle paar Jahre in die USA fliegen kann, dass ich mich schon verbunden fühle mit diesem Land und dass ich aber auch eine stark afroamerikanische Identität habe. Weil viele schwarze Menschen, viele AfroamerikanerInnen haben ja das Problem, dass sie auch Schwierigkeiten haben, ein wirklich gutes Verhältnis mit den USA zu finden. Weil es eben die Geschichte, wie schwarze Menschen in die USA gekommen sind, eben eine tragische, schwere, furchtbare Geschichte ist. Und deshalb gibt es generell dieses kritische Verhältnis von AfroamerikanerInnen gegenüber ihrem sogenannten Heimatland. Ja. Und ich spüre das auch als Afroamerikanerin in Deutschland sozusagen, merke ich trotzdem, dieses Verhältnis als schwarze Person zu den USA ist jetzt auch nicht so patriotisch, wie man das vielleicht von so typischen AmerikanerInnen ja, wie man das denen nachsagt oder was man ja oft auch transportiert bekommt.
Ja, ja, und Stichwort schmerzhafte Geschichte und schmerzhafte Gegenwart der Schwarzen in den USA. Da haben wir ja auch in der jüngsten Geschichte durchaus im negativen Sinne eindrucksvolle Beispiele vor Augen. Also im Mai 2020, George Floyd, der schwarze US-Amerikaner, der durch brutale Polizeigewalt ums Leben gekommen ist, da seien hinterher bei Ihnen die Drähte heiß gelaufen, haben Sie in einem Interview mit Radio Bremen gesagt. Und Sie sind danach auch unter anderem bei Anne Will im Ersten zu Gast gewesen. Ich habe Sie da auch gesehen. Haben Sie sich in der Rolle der schwarzen Deutschen, die ein schlimmes, rassistisch motiviertes Verbrechen US-amerikanischer Polizisten kommentieren sollte, eigentlich wohlgefühlt?
Also eigentlich schon. Das war meine erste politische Talkshow. Aber als Person, die auch sich zu der Politik äußern kann, zu der US-Politik in dem Kontext, wie antischwarzer Rassismus dieses Land prägt und wie die Black Lives Matter-Proteste, was die bedeuten für die US-amerikanische Politik. Eigentlich habe ich da sehr gerne drüber gesprochen. Und ich war auch froh, eingeladen zu sein, weil ich glaube, das ist nämlich oft das Problem, dass zum Beispiel die USA-ExpertInnen hier in Deutschland ja meistens auch eine weiße Perspektive haben auf die USA und dass das in den USA aber einen ziemlichen Unterschied macht. Von daher fand ich das gut und auch richtig, mich da einzuladen.
Ja, bei der Inaugurationsfeier von Joe Biden am 20. Januar, also vor etwas mehr als 2 Wochen, ist Amanda Gorman, schwarze Schriftstellerin und Aktivistin, ja als Inaugurationspoetin aufgetreten. Wie haben Sie deren Auftritt wahrgenommen oder was hat Gormans Performance mit Ihnen gemacht?
Ach, ganz viel. Es war wirklich ein bedeutender Moment, Amanda Gorman da zu sehen. Diese ganze Inauguration hatte ja was sehr Spezielles. Zum einen, weil sie unter Corona-Bedingungen stattfand, aber weil sie eben nach diesem Coup-Versuch im Kapitol irgendwie, das halte ja alles irgendwie da noch mit. Und da irgendwie dieses Symbolische, wir läuten wieder eine neue Zeit ein, wir machen das jetzt anders, dass man da diese junge schwarze Poetin eingeladen hat, um ja diese Veränderung, diesen Richtungswechsel einzuläuten, fand ich unglaublich gut. Und ich habe auch gemerkt, das war ja ein Gedicht, das ja auch viel Pathos hatte in dem Moment, war ich total empfänglich dafür und dachte, das tut einfach gerade gut, auch wenn es natürlich große Worte sind, die jetzt vielleicht, wenn man es wieder auf die Realität münzt, dass das dann irgendwie direkt wieder kaputt gemacht wird. Aber es war einfach als Vision so erfrischend und gut, irgendwie einmal zu hören.
Und daran anschließend natürlich die Frage, was ist mit Deutschland und der deutschen Gesellschaft? Es gibt dazu ein Zitat von Ihnen aus dem Berliner Tagesspiegel, wo Sie gesagt haben, ich sorge mich darum, dass hier in Deutschland lieber über den Rassismus in den USA diskutiert wird, als über den Rassismus hierzulande und wie er sich hier äußert.
Also man muss berücksichtigen, dass natürlich Corona auch sehr viel verändert hat und sehr viel Aufmerksamkeit gezogen hat. Aber mein Buch ist im September 2019 erschienen. Im Februar 2020 war der Anschlag in Hanau und dann war im Mai 2020 die Tötung von George Floyd. Und ich habe einfach gemerkt, als Person, die bei beiden Ereignissen angefragt wurde und sich quasi die Blicke in meine Richtung gewendet haben, als Person, die über Rassismus spricht, habe ich einfach gemerkt, dass die Resonanz auf Hanau also sehr viel geringer war als die Resonanz bei George Floyd. Und ich glaube, dass dadurch, dass der Diskurs in den USA über Rassismus schon sehr viel, sag ich mal, ausgefeilter ist, dass das leichter ist, darüber zu sprechen und weil er eben so weit weg ist. Aber wir sind, wenn es darum geht, den Rassismus hier anzuschauen und hier wirklich sich zu überlegen, wo kommt er her, was macht ihn aus, welche Gruppen sind wie betroffen und wie nennen wir das Ganze, welchen Rahmen geben wir dem, da sind wir noch nicht so weit. Und ich glaube auch, das ist mir auch aufgefallen, dass zum Beispiel die Leute, die dazu forschen, die ExpertInnen sind, gar nicht oft in den Medien vorkamen, die quasi auch sagen könnten, wie es hier in Deutschland aussieht. Und dass quasi antischwarzer Rassismus natürlich ein großes Thema auch hier in Deutschland ist, aber dass das halt einen anderen Kontext hat, antischwarzer Rassismus hier in Deutschland, als in den USA. Und dass antischwarzer Rassismus halt ein spezifischer Rassismus ist, der sich neben ganz vielen anderen Rassismen auch hier in Deutschland äußert. Und wir sind, wenn es um den Rassismusdiskurs hier in Deutschland geht, noch überhaupt gar nicht am Ende. Wir sind noch überhaupt nicht weit gekommen, wenn es darum geht, eine Sprache zu entwickeln dafür oder auch zu identifizieren, in welchem Kontext man gut darüber redet. Also ich merke zum Beispiel jetzt auch im Laufe dieses Jahres, insbesondere seit Sommer 2020, dass man natürlich gemerkt hat, dass auch unter den schwarzen Menschen in Deutschland überhaupt keine Einigkeit darüber herrscht, was wie besprochen werden soll, wie identifiziert werden soll, wie priorisiert werden soll, weil natürlich auch schwarze Menschen hier in Deutschland eine absolut heterogene Gruppe sind und sich ganz anders zusammenstellen als schwarze Menschen in den USA. Und dass da auch ein großer Missmut auch teilweise unter schwarzen Menschen ist, dass das aber so geframed wird, dass schwarze Menschen hier genau das Gleiche erleben wie in den USA. Und das sind alles Geschichten, die fangen jetzt erst an. Wir haben mit dem Thema Rassismus, glaube ich, noch ein bisschen was zu tun.
Der strukturelle Rassismus, da hat ja Ende vergangenen Jahres, also im November, so ein Kabinettsausschuss, einen Katalog von 89 Einzelmaßnahmen gegen Rassismus vorgelegt. Darunter ist auch die Absicht, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die sich mit der Streichung des Begriffs Rasse im Grundgesetz beschäftigt. Welchen Stellenwert haben solche Maßnahmen Ihrer Meinung nach gegenüber der Bedeutung des Diskurses, was Sie eben ausgeführt hatten?
Ich glaube, dass das ein guter Impuls ist, aber man muss natürlich aufpassen, dass das nicht zu was Symbolpolitischem wird. Also, dass das nicht irgendwie so ein Feigenblatt wird, dass man sagt, ah, wir haben uns hier doch um den Begriff Rasse im Grundgesetz gekümmert und da haben wir schon ganz schön, haben wir es quasi erledigt. Ich glaube, es ist schwierig, von einer Streichung zu sprechen. Ich glaube, von einem Ersatz wäre besser, weil ich meine, dieses Wort Rasse soll ja trotzdem eine gewisse Gruppe oder eine gewisse Art von Diskriminierung abdecken, die man nicht einfach streichen kann. Also der Begriff Rasse steht da im Grundgesetz, um Leute vor Rassismus zu schützen. Und da muss man ein besseres Wort finden, weil Rasse ist eben biologistisch. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass durch die Änderung des Grundgesetztextes dann alles erledigt ist. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch immer schwierig, wenn solche Dinge passieren, immer zu sagen, ja, aber das bringt überhaupt nichts. Ich glaube, viele kleine Dinge bringen auch etwas. Und es braucht irgendwie Gleichzeitigkeiten. Und im Endeffekt wird es genau so laufen, dass halt Dinge einfach umgesetzt werden an unterschiedlichen Stellen. In der Hoffnung, dass es so im Gesamtbild dann doch weniger rassistisch wird am Ende oder rassismuskritischer. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass, und das ist wahrscheinlich die Rolle von AktivistInnen, von PolitikerInnen, dass das Thema Rassismus damit eben nicht beendet ist oder dass man nicht sagt, hier machen wir einen Punkt, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben und jetzt können wir eigentlich alles andere, was institutionellen Rassismus angeht, erstmal beiseite schieben. Also das ist natürlich immer die Gefahr bei solchen Maßnahmen.
Und vielleicht ganz zum Schluss nochmal die Frage, was kann jeder, jede Einzelne tun im Alltag gegen Alltagsrassismus und auch gegen strukturellen Rassismus?
Ich glaube, Alltagsrassismus und struktureller Rassismus gehen ein bisschen Hand in Hand. Generell, glaube ich, hilft es total, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, auch wenn es zunächst unangenehm ist. Ich glaube, langfristiger macht es das angenehmer, wenn man informiert mit diesem Thema umgehen kann. Also das heißt, Bücher sind zum Beispiel eine gute Maßnahme. Besser als Gespräche, die man irgendwie vielleicht unangekündigt Menschen aufdringt, die von Rassismus betroffen sind. Also lieber selbstständig informieren. Man kann wach bleiben und wach durch die Welt gucken und merken, wo einem Diskriminierung vielleicht begegnet und das auch ansprechen. Und das auch angehen. Also, dass man merkt, warum sind hier eigentlich nur weiße Menschen in dem und dem Raum? Oder warum benutzen wir eigentlich immer noch dieses diskriminierende Wort oder so? Also, ich glaube, das sind Dinge, die kann man im Alltag auf jeden Fall anwenden und sollte man auch. Man kann natürlich versuchen, rassismuskritisch, antirassistisch zu wählen. Und man kann die Menschen unterstützen, zum Beispiel die Organisationen, die sich eben um antirassistische Arbeit kümmern.